Der Countdown ist beendet. Herzlich willkommen zurück zu Lambert Klammerer Jazz Folge
21.
21.
Ja, es ist tatsächlich 21. Wir können jetzt auch in den USA Alkohol trinken.
Toll. Und
das war natürlich eine wunderbare Jubiläumsfolge. Das ist natürlich schwer, das zu toppen. Da haben wir natürlich die Messlatte sehr hoch gesetzt. Das wird nicht leicht. Wir hatten eine riesen Party danach im Berghain, eine Jubiläumsparty. Kamen sie alle. Wer war sie da? Till Brönner, die Geissens, die Ochsenknechts.
Stimmt.
Klaus Doldinger.
Die Ochsenknechts. Sie hast ja neulich schon im Jazzclub getroffen, ne?
Ja. Götz Alsmann, Helge Schneider, Wiegald Boning, alle großen Jazzliebhaber unserer Zeit sind vorbeigekommen, um mit uns zu feiern. Auch Gudrun Meixner. Weißt du, wer das ist?
Nein.
Hast du eigentlich kennengelernt?
Wurde mir nicht vorgestellt.
Sie ist aus Stendal gebürtig und ist die Frau von Herbie Hancock.
Wirklich?
Ja, und kam extra aus L.A. rüber. Herbie wohnt ja mittlerweile in Hollywood.
Ja.
Und sie ist so Kunstsammlerin und ist ganz großer Fan unseres Podcasts auch. Liebe Grüße an Gudrun.
Gudrun aus Stendal in Sachsen-Anhalt.
So ist es.
Toll.
Herbies Frau.
Ja, das ist gar nicht so selten, ne? Ich glaube auch Jazzgitarrenlegende Joe Pass hat es irgendwann ins Hamburger Umland verschlagen, weil er auch der Liebe wegen nach Deutschland zog. Scheint so ein Ding zu sein.
Aber he passed away, oder?
Wow, ja, ich glaube ja, schon vor einiger Zeit. Aber das ist doch interessant, vielleicht wird dann Herbie, der sieht ja noch ganz rüstig aus, vielleicht wird er dann doch so seinen Lebensabend
in Stendal verbringen.
Ja, im schönen Stendal.
Von Hollywood nach Stendal, könnte schon sein.
Ja. Ja, super. Stendal, ich guck gerade, wo das ist ja auch so fast beim Wendland.
Ja, ja, das ist genau.
An der Elbe, halt, toll.
Das ist, glaube ich, wirklich ein sehr hübsches, malerisches kleines Städtchen in Sachsen-Anhalt. Bin nie dort gewesen, aber kann nur gut sein. Wir haben ja so lange jetzt behauptet, dass wir Jazz-Experten sind.
Ja, 20 Folgen lang,
dass es langsam soweit ist, dass wir in irgendwelchen NDR-Dokus über das Lebenswerk von Klaus Doldinger auftauchen, so als Talking Heads.
Ja.
Und dann sagen wir solche klugen Sachen wie, es muss wohl 1971 gewesen sein, als ein gewisser Udo Lindenberg, der Titan des deutschen Jazzrock am Schlagzeug Klaus Doldinger begleitete. Das wäre cool. Also nicht, weil wir selbst dabei gewesen wären, sondern einfach nur, weil wir lange genug behauptet haben, dass wir Jazz-Experten sind.
Ja.
Irgendwann kommen sie. Das wäre echt cool.
Wobei ich glaube, der deutsche Jazz-Papst, Joachim Ernst Behrendt, der ist ja ganz elendig an der Haltestelle Gänsemarkt von einem Bus angefahren worden.
Ach, und ich sagte, es wäre der Klosterstern gewesen.
Ach, guck mal, siehst du, aber da könnten wir uns dann ja streiten in der NDR-Doku drüber.
Weil mein Opa hat mir immer erzählt, es wäre der Klosterstern hier direkt um die Ecke gewesen.
Vielleicht ist es auch der Klosterstern. Ja, das ist deine alte Hut, ne?
So ist es.
Ja, im schönen Eppendorf. So, was haben wir nachzutragen? Wir haben ja wieder viele Zuschriften bekommen, stimmt's?
Ja, also erstmal Gunnar Zander, liebe Grüße. Er hört den Podcast. Er hört eigentlich keinen Podcast außer unseren.
Ja.
Und er hat als Impro immer eine ziemliche Time, meint er. Liebe Grüße, es freut uns natürlich. Er empfiehlt Oceana, das Album von Till Brönner.
Okay.
Weil wir ja irgendwie dachten, wir wollten uns da nochmal reinhören. Ich habe mich noch drum gedrückt, aber das werde ich natürlich jetzt nachholen.
Ja, ich leider auch. Ja.
Till Brönner, also dann werde ich mal mit Oceana anfangen. Vielen Dank für den Tipp.
Okay.
Dann, klar, viel unterwegs gewesen. Du auch, ne? Erzähl mal, was hast du so erlebt? Du warst auch viel unterwegs?
Ich war viel unterwegs. Wann haben wir uns denn zuletzt gehört?
Für eine Woche, genau.
Letzten Dienstag, genau. Ich wurde kurzfristig angeheuert vom jungen Schauspieler aus Hamburg, die so eine Art Theater-Workshop mit jungen Leuten gemacht haben. Und die haben sich da quasi für das Drumherum professionelle Hilfe besorgt, nämlich also professionelle Kostüme, Ausstattung und halt auch Musik. Montag ging's los und Samstag war dann die Premiere, also die Vorführung, eine Woche lang irgendwie den Musik zu komponieren, produzieren und in einem Ableton-Projekt anzulegen und dann auch noch, was ich eigentlich selber nicht mache, die Show durchzudrücken, die Cues. Das war auf jeden Fall hitzig und herausfordernd und hat aber irgendwie dann auch Spaß gemacht. So junge Leute, die Theater spielen, die haben natürlich so ein paar Defizite, sage ich mal, die man dann nach der Schauspielschule hoffentlich nicht mehr hat. Aber interessant war, wenn so das Ganze drumherum stimmt, ordentliches Licht, Kostüme, Bühne, geile Musik, dann ist das eine richtige Show. Ich glaube, für die jungen Leute war das ganz gut und für mich auch, weil...
Was willst du denn damit sagen? Eigentlich brauchst du das Studium nämlich nicht. Du kannst, wenn du das richtige Licht hast, auch so Schauspieler werden.
Ja, die Mittel von außen, hatten wir das nicht neulich schon mal? Genau, also das sieht dann doch immer alles sehr professionell aus und war auch irgendwie toll, war ein toller Abend. Also auch so ein bisschen performancemäßig, Massenszenen, teilweise 50 Leute auf der Bühne und für mich natürlich die Herausforderung, innerhalb kürzester Zeit Musik zu komponieren und zu produzieren. Das heißt, du kennst es, die sogenannten 5-Minuten-Kompositionchen.
Die Schwellenkomposition, also die man auf der Türschwelle macht.
Genau, ist das, genau. Das heißt, ran ans Klavier, hack, 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 zack, fertig, schnelle Entscheidung treffen, schnell irgendwie so zurecht produzieren. Level müssen stimmen, dann die Plugins, die man gut kann, da wird da schnell dran gedreht, dass das irgendwie nach was klingt. Also in dem Zustand würde ich das normalerweise nicht abgeben. Und dann hat aber gut geklappt.
Siehste. Da würde ich auch immer nach einem neuen, sehr mir liebgewonnenen Wahlspruch, der auch, naja, so ein bisschen mein Werk beschreiben könnte, ist: If it's good, it's good enough.
Ja, du hast mal was ganz Interessantes zu mir gesagt. Stichwort Komposition. Du hast ja wirklich seit deiner Jugend einen stetigen Output. Kompositionchen an Kompositionchen, Miniatur, Orchesterwerk, Song, alles wird rausgehauen. Und man kennt das ja auch so ein bisschen von einem selber oder auch so im Bandkontext oder in Zusammenarbeiten. Die Leute tun sich schwer mit Komponieren. Und dann, ach nee, ist das gut genug? Können wir nicht da nochmal ran? Können wir nicht da nochmal ran? Können wir nicht da nochmal ran? Ah, und dann, man kennt das ja auch, das Debütalbum, was dann irgendwie 5 Jahre braucht von irgendwelchen Leuten, ne?
Ja, ja, weil sie immer wieder anders irgendwelche Kompressoren einstellen müssen.
Genau, und dann wird anders Snare gedreht und so. Und du hast mal zu mir gesagt, Felix, ich schreibe was. Dann finde ich das ganz gut und dann fällt mir natürlich noch ein, wie ich es anders machen könnte. Und dann sagtest du, aber warte mal, die Energie, die ich da reinstecke, jetzt ewig an dieser Komposition rumzuschrauben, mit der Energie kann ich ja schon wieder 3 neue Kompositionen machen.
Ja,
hast du das gesagt oder so ähnlich?
Das kann schon sein.
Klingt nach dir.
Aber und es finde ich gut. Ja, vor allem, es ist doch, selbst wenn du es 3-mal änderst, die Frage ist ja, wie stehst du in 3 Jahren oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren dazu? Und das ist ganz interessant zu beobachten, wie sich das halt auch ändert, so. Natürlich in meinem Fall würde ich sagen, nie so, dass die Dinge, an denen ich am längsten gesessen habe, die besten sind.
Nee.
Kann aber auch mal so sein. Es ist auch nicht ausgeschlossen, aber es gibt da nicht so eine richtige Regel für. Und deswegen sehe ich natürlich nicht so ein, jetzt irgendwie mich ewig lang mit so einem Ding zu beschäftigen. Wenn ich da einmal eine Idee hatte, dann ist die Idee auch irgendwie valid. So, die ist was wert. So, die muss dann auch so raus. Und ich kann ja erst in 10 Jahren oder viel später erst sagen, wie das eigentlich ist. Also wenn ich jetzt Sachen von mir höre, vor Ewigkeiten rausgebracht habe, so, dann finde ich auf einmal ganz andere Sachen gut, als so, wo ich damals gedacht hätte, das und das ist doch mega cool, und so würde ich jetzt eher sagen, nö. Ich habe mir jetzt mal so ersten Sachen, die ich veröffentlicht hatte, so auf Soundcloud mit Lambert und so, da sind manche Sachen auch einfach, finde ich, richtig schrottig, so, die ich damals richtig cool fand, und manche Sachen, wo ich dachte so, naja, finde ich atmosphärisch total gut. Also deswegen, ja, ich würde einfach machen. Es ist irgendwie wichtiger als stundenlang irgendwie am Kompressor drehen, ja.
Ja, also da fallen mir echt mehrere Sachen zu ein. Also das eine ist natürlich die goldene Regel. Also wenn man das auch so mitbekommt im Kollegenkreis. Leute tun sich wahnsinnig schwer. Ja, es ist noch nicht gut genug. Das brauche noch. Ich sitze da jetzt schon 5 Jahre an meinem Album. Die goldene Regel ist ja eigentlich ein paar Jahre später, wenn man sein altes Zeug nochmal hört. Also vielleicht entdeckt man irgendwie was, auch was Schönes dran oder denkt, war ja gar nicht so schlecht, aber im Normalfall möchte man sich doch eigentlich die Ohren abschneiden, oder?
Nö.
Ich ja.
Das sehe ich halt anders.
Also, ja, ja, nein, ich muss sagen, das ist was mich wahnsinnig befriedet, zu wissen, die Sachen, die ich heute mache, die gelten heute. Vielleicht finde ich sie auch noch gut, aber ich werde auf ganz vielen Ebenen bestimmt in einem Jahr sagen, oh, das würde ich heute ganz anders machen.
Ja, aber es geht nicht um das Jahr.
Ja,
es müssen schon mehrere Jahre ins Land gehen.
Das gibt es auch, wenn man sich jetzt Sachen anhört, die man vor 10 Jahren gemacht hat. Da denkt man so, ach, guck mal, das war eigentlich gut.
Genau, ich habe ewig nicht getraut. Ich hatte ja mal einen Deal auf so einem kleinen Jazzlabel in Berlin und habe mir da mal so ein paar Sachen angehört, wo ich irgendwie im Nachgang, nachdem ich die Platten dort veröffentlicht hatte, auch immer dachte, oh, das war furchtbar. Mhm. Und jetzt habe ich mir so ein paar Sachen da auch mal angehört. Und manche Sachen sind auch furchtbar, aber manche Sachen, und das hatte ich halt total verdrängt und vergessen, dass manche Sachen auch wirklich voll gut sind. So. Und ich das mir jetzt eigentlich ganz gut anhören konnte. So. Also da war ich eigentlich in Peace mit mir selber. Mhm. So. Ich weiß nicht, es gibt nicht diese Regel, dass ich möchte mir in jedem Fall für alles, was ich getan habe, die Ohren abschneiden. Deswegen, es geht sowieso immer die goldene Regel, sich niemals von dem eigenen Werk zu distanzieren. So, eigentlich ist alles geil, was man gemacht hat, ist ja klar.
Ja, also zum Beispiel, wenn ich mir meine ersten Gregor Klammrad-Tracks anhöre, die ich veröffentlicht habe, da denke ich heute, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie klingt das denn? Das ist ja scheußlich. Aber trotzdem war das total wichtig, die zu dem Zeitpunkt rauszubringen.
Genau, hören dich ja auch irgendwo hin.
Das ist, glaube ich, das, was ich meine. Weil wenn man quasi die ganze Zeit hadert, irgendwas fertig zu machen, dann hat man meistens ein Problem mit Entscheidung treffen und wird nie fertig.
Ja, das muss man halt auch einfach lernen, mal so Entscheidungen zu treffen und zu sagen, so, das ist es jetzt. Mhm. Also da gehört halt so ein gewisser Mut zu und das kannst du eh nicht sagen, ob die Entscheidung jetzt irgendwie richtig war oder nicht im Nachhinein und wie du da irgendwie zustehst in Jahren. Wichtig ist, dass die Entscheidung getroffen wird.
So, und genau.
Dann kommst du irgendwo hin.
Genau. Ja, und was eben so ein bisschen anklang, diese Geschichte, die erste Idee ist doch meistens die beste. Oder wenn es nicht die beste ist, ist es zumindest eine Idee, der man folgen sollte. Ich sehe wenig Sinn da drin, quasi irgendwas, was man angefangen hat, wo man einem bestimmten Weg gefolgt ist bei einer Komposition oder einer Produktion, nochmal komplett zu verwerfen. Weil die Keimzelle, aus der das entstanden ist, da wird schon irgendwas dran gewesen sein.
Da wird schon irgendwas dran gewesen sein. Und ich würde es auch erstmal fertig machen und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob du es rausbringst oder nicht. Ich meine, das passiert mir natürlich schon, dass ich irgendwie Stücke schreibe, die ich auch fertig schreibe, vielleicht sogar fertig produziere und dann so denke, oh nö. Genau. Vielleicht nehme ich die mal besser als Intro für einen Podcast oder so, ne? Also
Ja. Aber fertig machen macht tatsächlich Sinn, glaube ich. Weil eigentlich nur durch das Fertigmachen kann man ja überhaupt so eine Distanz und Abstand dazu kriegen, als wenn du dann diese 1000 Baustellen hast, 1 Million offene Logic-Projekte.
Nee, genau, das ist halt scheiße und total unbefriedigend.
Also genau.
Für das eigene Schaffen ist es schon irgendwie, auch damit du einfach im Training bleibst, so, damit du einfach so einen Flow hast, dass du das Gefühl hast, am Ende des Tages ist auch irgendwas fertig geworden. Ob es dann irgendwer hört, so, das kannst du ja am nächsten Tag immer nochmal entscheiden, so.
Ja, klar.
Aber es ist schon fürs eigene Gefühl, so, auch Dinge da fertig zu machen, so mixfertig oder was auch immer dann dein Ziel ist, so, das ist schon irgendwie wichtig, so.
Ja, exakt, genau. Und die Entscheidung wird einem am Theater ja zum Glück abgenommen, weil irgendwann ist Premiere und dann muss irgendwas dudeln. Und jetzt in meinem Fall bei diesem Workshop, das ist ja anders als eine normale Theatermusik, wie ich das sonst mache, wo man irgendwie 6 Wochen probt und in so einem Prozess ist, wo man dann vielleicht nochmal eine Szene anders betrachten kann und sagen kann, ach, da mache ich doch was anderes oder das ändere ich nochmal oder wir brauchen noch das. Sondern dann heißt es einfach nach 6 Tagen, so, das, was wir jetzt haben, benutzen wir. Ist auch interessant.
Ja, so. Finde ich auch ganz interessant. Aber was mich daran interessiert, ist das, was du zuletzt meintest, ist dieses, sind da einigermaßen talentierte Jungschauspieler, die sind jetzt vielleicht noch nicht so fertig und bereit wie so absolvierte Schauspielstudenten, aber trotzdem, wenn man denen den Rahmen gibt, so, dann ist das erstmal so ganz geil. Und das finde ich eigentlich so ganz interessant, ob das für Musik vielleicht ja auch gilt. Oder vielleicht lassen wir uns hin und wieder ja auch blenden von irgendwelchen Performances, die halt einfach nur gut aufbereitet sind, aber letztlich musikalisch absoluter Schrott.
Ja, ich glaube, im Fernsehen sagt man doch immer, Bild schlägt Ton. Also ich glaube schon, dass man wahrscheinlich durch eine gute Show kann man einiges rausreißen, oder?
Ja, ist wahrscheinlich so.
Doch klar, also die Inszenierung, gerade in der Popmusik oder alles, was so poppiger ist, auch im Jazz sicherlich, die Inszenierung, die trägt schon sehr dazu bei, wie man eine Musik rezipiert, glaube ich. Ein schöner Anzug, ein gutes Licht, bisschen Nebel, gute Ansagen.
Ja, oder man spielt automatisch besser. Vielleicht ist es ja auch so, dass halt sobald du Nebel auf der Bühne hast, spielst du auch besser. Kann ja auch sein.
Ja, die Diskussion hatte ich mit einem alten Freund von uns, mit dem ich neulich beim Konzert war von Aaron Parks. Kennst du den?
Natürlich, ich wollte auch hin, aber es war leider ausverkauft. Ich bin dann zum Free Jazz gegangen, davon erzähle ich dann gleich. Aber erzähl mal bitte von Aaron Parks, weil ich dieses Konzert ja nun leider im Zigzag verpasst habe.
Ja, Aaron Parks, das war die Band zu seinem Album Little Big in Quartettbesetzung. Klavier, Gitarre, Bass und Schlagzeug, das waren...
Selten, ist ja selten eine Besetzung. Das ist ja E-Gitarre auch, ne? Oder?
E-Gitarre, ja. Liebe ich aber diese Besetzung. Finde ich ganz toll. Ja,
gibt's aber ganz selten, oder? Quasi ein Klaviertrio mit zusätzlicher E-Gitarre.
Ja.
Das gibt's, weiß nicht, nenn mir mal ein weiteres Beispiel. Wie kommst du zu dieser Liebe? Weil mir würde gar keins einfallen jetzt, wo ich sagen würde...
Das ist ja so eine klassische Fusion-Besetzung quasi, ne? Dass du so E-Gitarre und Synthesizer hast.
Ja, aber es ist ja Klaviertrio mit richtig akustisch Piano oder nicht? Oder spielt er auch Synthies?
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt doch zum Beispiel auch Brett Meldau mit Pat Messini eine
Platte. Ja, genau. Das wäre mir jetzt auch eingefallen.
Quartett.
So, die aber nicht besonders gut ist, muss man sagen.
Und natürlich Pat Messini, John Scofield und so, die haben ja auch diverse Besetzungen mit Keyboards, was dann aber eher so ein bisschen in den Fusion-Bereich geht. Das Problem ist immer so ein bisschen, dass Pianisten sich ja immer selber begleiten wollen mit ihrer linken Hand, ne?
Genau, also harmonisch stehen sich diese beiden Instrumente auf natürliche Art und Weise erstmal so ein bisschen im Weg. Man muss sich auf jeden Fall viel Absprache leisten. Wie können wir denn jetzt hier ein gutes Comping, wie man so schön sagt, zusammen leisten, ohne uns da halt in den Extensions zu widersprechen.
Was ich dann wieder interessant finde, weil man ja dadurch dann immer automatisch ins Arrangieren reingeht in der Besetzung. Das heißt, wenn die Gitarre dann irgendwie ein Pattern spielt oder ein Riff oder sowas, da hat man immer schon so ein kleines Arrangement oder eine bestimmte Form von Begleitung, ne? Auf jeden Fall, Aaron Parks spielte mit Greg Tuhohey an der Gitarre, David Ginyard am Bass und J.K. Kim an den Drums. Und die spielten auch hier in deiner Lieblingsvenue, in der Jazz Hall in Hamburg.
Wie hat sie sich denn gemacht denn?
Ja, das war nämlich interessant, weil wir kamen ja von Inszenierung und Ort und Mittel von außen. Und die Jazz Hall, die hat so einen leicht anthroposophischen Touch, so mit so einer leichte Waben-Auenland-Form-Interieur. Und es gibt dann vorher noch so eine Ansage von der Jazz Federation. Also das heißt, man merkt schon gleich, okay, ich bin hier in so einer Art Kulturverein-Rahmen. Also ein bisschen was wir schon mal beklagt haben, natürlich so ein bisschen die Abwesenheit von so Subkultur oder so ein bisschen richtiger Klubbigkeit.
Aber wir waren damals bei so einer Studentenveranstaltung und da fiel mir halt auch auf, dass es halt, ich konnte mir schwer vorstellen, dass der Laden gut auszuleuchten ist zum Beispiel und so, aber jetzt hast du da ja ein richtiges Konzert gesehen, deswegen würde mich das interessieren.
Ging eher Richtung Standlicht, sage ich mal. Also das, und die spielten eher so poppige Komposition, bisschen ECM, bisschen Pat Metheny Group, so, ja, gefällig ist das falsche Wort, aber es war jetzt also nicht so fordernd für die Gehörgänge, sag ich mal, wie die Musik, die du hörst in deinen geheimen Clubs da in Berlin teilweise. War super, war jetzt auch vom Energielevel jetzt nicht ultra hoch und auch eher, wenn man das so im Jazz benutzen darf, das Wort, auch eher songdienlich im Spiel. Also alles, es wurde nicht sonderlich wild oder sowas, aber jeder hatte so seinen Style, gute Stücke. Genau, und ich und Peer, mit dem ich da war, wir überlegten uns, na, das ist ja so eine Band, wenn die jetzt in so ein bisschen rockigerem, klubbigeren Rahmen gespielt hätte, wäre es vielleicht auch mehr abgegangen. Also wenn man sich vorstellt, die hätten jetzt in Hamburg in der Fabrik gespielt oder sowas, in so einem klassischen Rockladen oder so. Ja, ja. Das hätte denen auch gut gestanden. Ja, ich würde unterstellen, die Energie war niedriger, als sie sein könnte, durch ein bisschen so dieses so halb Konzertant, halb Schulaula, bisschen steife Ambiente. Aber hey, war trotzdem ein gutes Konzert.
Ja.
Ich habe da noch Sachen beobachtet, über die ich mit dir gern reden wollte.
Na mal los.
Du bist ja großer Fan des Zwischenapplauses und der Euphorie im Publikum.
Na klar, ja.
Genau. Aaron Parks wiederum sagte dann irgendwann so auf zwei Drittel des Konzertes, hey Leute, ihr checkt manchmal nicht, wann eigentlich ein Solo vorbei ist, wann der nächste Solist kommt und wann ihr klatschen müsst. Das ist so by design, also im Design der Stücke, so angelegt und sagte dann, ihr müsst gar nicht klatschen zwischendurch, ihr könnt lieber ganz laut am Ende klatschen. So sieht Aaron Parks das. Was sagst du dazu?
Ich finde es erstmal blöd, den Leuten zu erklären, wie sie sich zu verhalten haben auf Konzerten. Ich finde irgendwie, es geht auch im Jazz um Freiheit. Diese Freiheit sollte man dem Publikum auch gönnen, wenn jemand halt sich gerade danach fühlt, zu klatschen, sich zu äußern dazu. Und finde ich es gerade in dieser Musik auch wichtig, dass der das darf. Und ich finde, es hat was Oberlehrerhaftes zu sagen, hier, mach das doch mal lieber so, mach das doch mal lieber so. Also gerade, wenn es um Applaus und Zuspruch geht. Also als was ist denn das bitte? Irgendwie zu sagen, ja, ich freue mich über Zuspruch, aber der muss so und so gechannelt werden. Also ich meine, das ist doch Quatsch.
Ja, genau, das fand ich interessant. Und was ich noch beobachtet habe, also eher ein Detail, was ich sehr schön finde bei Konzerten, auch gerade bei Jazzkonzerten, das hat früher nämlich auch die Gruppe Bad Plus, glaube ich, gemacht und er auch, nämlich moderieren oder Bandvorstellung über Musik.
Ja, ja, das ist gut.
Finde ich herrlich.
Fehlt, mag ich auch gern.
Fehlt im Lambert-Kosmos komplett, weil du dein Mikrofon immer vorne hinstellst und aufstehen musst.
Stimmt, machen wir noch.
Aber so, da bauen dachte wir ein. Ja, da dachte ich, das ist nämlich eigentlich wahnsinnig lässig, so vom Flügel aus. Das macht ja hier, wie heißt der von Bad Plus?
Ethan Iverson.
Ja, genau, ja, Ethan Iverson. Genau, der machte das nämlich auch immer. Fand ich immer wahnsinnig fetzig.
Ja, finde ich eigentlich auch gut. Klar, wenn so ein kleiner Beat spielt und der Bassgroove und dann sagt man die Band. Ja, stimmt, ist eigentlich gut, finde ich auch.
Ja. Ja, das waren meine Beobachtungen zu Aaron Parks.
Naja, ich war, weil ich ja nicht zu dem Konzert gehen konnte, weil es einfach voll war, kam nicht mehr rein, bin ich ins Trickster gegangen. Den Laden kennst du ganz bestimmt nicht.
Stimmt.
Berlin-Kreuzberg. Auf der anderen Seite des Wendels, wenn du einmal um das Haus rumgehst, ist so ein Keller, ein Kellerloch.
Da war doch aber auch mal so ein Bretterverschlag früher.
Ich glaube, das ist halt, das haben sie jetzt so als Club unfunktioniert. Okay. Nee, das gibt's wohl schon ein paar Jahre wohl. Und da gehst du halt rein, es fühlt sich an wie das alte Berlin. Also es gibt Bier für 2 Euro und man zahlt irgendwie so das, was man halt gerade zahlen will. Und dann spielten 3 Free Improv Bands an dem Abend. Die erste, das waren 2 Damen, verkleidet als Einhörner. Die hatten sich so verschiedene Nähmaschinen auf so einem Tisch aufgebaut und dann da halt so Soundclips dran gemacht und dann halt mit diesen Nähmaschinen freie Improvisationen zum Besten gegeben und so. Es war großartig. Und dann haben sie manchmal auch auf ihre Hörner gedrückt. So, und also das Drücken auf die Hörner sollte so ein bisschen den Klang halt modulieren, ne, der dann halt rauskommt. Das hat manchmal besser, eindrucksvoller geklappt, sodass man es visuell nachvollziehen konnte und manchmal weniger. Aber die Idee erstmal top. Und ich fand es gut, also mit Nähmaschinen aufzutreten und halt so ganz viel Leuchtekram hatten sie auch. Die haben sich ja so richtig so ein bisschen was überlegt und es kam dann halt ein einziges elektronisches Gewahrwarr daraus, was ich ja irgendwie erstmal als Performance absolut tragbar fand. Und ich habe mich gefragt, wie halt so die Leute, die halt Nähmaschinen spielen, wie die so untereinander über ihr Equipment reden. So, oh, what kind of sewing machine are you playing?
Aber, ist das Sänger? Aber sag mal, wie bespielt man denn eine Nähmaschine? Also einfach an, aus, taka, 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 taka?
Oder? Ja, die hatten dann halt irgendwie so Pickups dran gebaut und irgendwie über irgendwelche Modulatoren oder die sie dann noch rangebaut oder irgendwelche Effektgeräte. und so, da haben sie sich schon was überlegt, so, um das halt so, den Sound, der die Nähmaschine macht, dann halt auch noch elektronisch zu bearbeiten und zu beeinflussen und so.
Aber nähten die dann konstant oder gingen die mal an und aus? Wurde da die Nähgeschwindigkeit moduliert oder?
Genau. Und dann ging das Signal der Nähmaschine vielleicht in irgendein Delay, dann konnten sie das irgendwo anders wieder hinschicken, dann ging das in ein anderes Ding rein und so und dann wabertete das halt dann über eine halbe Stunde lang. Ausgehend von der Nähmaschine wabertten halt diese Klänge durch den Raum, die halt leicht moduliert wurden über Effektgeräte, Tretminen, dies, das.
Okay.
War gut.
Ich seh deine strahlenden Kinderaugen, also scheint was dran gewesen zu sein.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Am Ende hat Luca gespielt in der dritten Band mit einer Kombo, die ja sehr komplizierte Stücke gespielt hat. Es war gar nicht so free. Also es waren wirklich sehr komplizierte Stücke und alle hatten Noten vor den Augen und hatten so ein bisschen die Freiheit zu bekommen, also zusammen zu spielen. Aber es war die Auflage, auch wenn sie nicht zusammen sind, dann gehört das zur Musik.
Ja, gut, okay.
Ja, aber es war wirklich sehr komplizierter Kram mit vielen Sechzehnteln und unterschiedlichen Taktarten und so. Haben sie gut performt, hat mir gut gefallen. Hatte auch was Post-Rockiges so, also Indie-Jazz, wie wir das immer nennen.
Okay.
Hatte was davon. Sehr laut, Luca hat sehr laut gespielt. Trockene Filz auf den Tom-Toms und so.
Mhm.
Sehr gut, hat mir gut gefallen. Dann war ich natürlich noch bei Han Benning, dem Begründer des holländischen Free Jazz, das wollte ich noch nachtragen, weil so ein bisschen gesagt haben, so, ach, das wäre gut, wenn da ein bisschen mehr Humor in dieser Szene wäre. Also erstmal mit den Einhörnern.
Ja.
Finde ich schon mal gut. Also gut, die haben vielleicht den Podcast gehört und dachten, na gut, dann verkleiden wir uns halt als Einhörner.
Aber war das denn Leute aus dieser, war das denn jetzt eher Impro-Szene oder eher Free Jazz?
Free Improv, würde ich sagen.
Okay.
So, ja. Von dieser elektronischen Seite her.
Okay. Oder mechanischen Seite in dem Fall.
Ja.
Okay.
Und Han Benning, der im KM28 spielte. Die hatten auch so viel frei gespielt, aber dann auch immer wieder mal so Stücke. Und er hat die ganze Zeit, wenn er so frei improvisiert hat, seine Mitmusiker so angeschrien. Das fand ich sehr gut. Also weil es die Leute so wach gemacht hat, dieses sehr konzertante Publikum. Im KM28 wird zugehört so. Das ist kein dreckiges Kellerloch, sondern alles sehr ein bisschen High Class. So.
Ja.
Da wird halt andächtig zugehört. Und um die Leute aufzuwecken, hat er halt immer so ein bisschen die Musiker so einfach mit so Lauten angeschrien.
Okay.
Und das war irgendwie auch witzig. Also das war eine lustige Band mit Tobias Delius am Saxophon. Und ich möchte das nur ein bisschen zurücknehmen, dass diese Vertreter dieser Art von Musik vielleicht sich ein bisschen mehr mit Humor befassen sollte. Das war voreilig mein Urteil. Also die sind schon auch lustig so.
Ja.
Und können auch den Humor mit in diese Musik integrieren.
Okay. Tobias Delius.
Haben wir mal gesehen, im Wendel damals, Saxophon Solo.
Ja.
Weißt du nicht mehr, ne?
Doch, irgendwie, aber ich bin da nicht so drin. Das ist auch die akustische Erinnerung, muss ich sagen, verblasst dann doch bei mir. Also du bist unser Free-Improv-Experte.
Ja, weiß nicht, ob das so stimmt.
Aber. Han Benning ist ja auch schon uralt, kann man das sagen.
Ja, der ist über 80, glaube ich.
Ja, aber immer noch rüstig am Drumset.
Ja, absolut fresh. Also er spielt ultra fresh. Da werde ich später auch nochmal drauf kommen, Altern im Jazz, weil du hast da so ein kleines Thema mitgebracht.
Ja, Altern im Jazz, wollen wir da mal rein?
Nee, ich wollte noch eine andere Sache fragen, aber dann reden wir darüber gleich.
Ja.
Und zwar, es geht ja immer wieder darum, coole Läden in Hamburg ausfindig zu machen. Und ich habe hier schon mehrfach gehört von einem Laden, den du auch schon besucht hast.
Ja.
So einer Listening Bar, es sei ein japanisches Konzept, wurde mir gesagt. Ich war in einer Kneipe mit und der Freund von Dr. Markus Göris.
Legende, absolute
Legende,
Promo-Legende.
Promo-Legende.
Ja.
Der übrigens
schöne
auch
Grüße.
Liebe Grüße. Aber dieser Freund von Dr. Markus Göris arbeitet übrigens mit deinem Kumpel und unserem gemeinsamen alten Schulfreund, per dem du jetzt bei Aaron Parks war, zusammen. Also die kannten sich irgendwie.
Tobi oder wer?
Nee, ich weiß nicht, wie der hieß. Keine Ahnung. Habe ich vergessen. Aber ein älterer Herr.
Einfach mal so random Name-Dropping, okay? Keiner weiß, worum es geht.
Der hat mir auch von dieser japanischen Bar in Hamburg erzählt, wo die Leute jetzt einfach hingehen und Platten hören würden, so ganz andächtig und zuhören würden und so. Sowas gibt es in Berlin, glaube ich, noch nicht. Erzähl mal, du warst da.
In der Ria-Bar, ja. Das ist irgendwie so ein ganz netter Laden, so in der Nähe vom Altonaer Bahnhof. Das nennt sich, glaube ich, Altonaer Altstadt. So da, wo früher, oder immer noch die große Bergstraße ist. Das war ja auch mal eine Zeit lang so ein wildes Viertel in den 2000ern mit dem alten Frappant und wilden Partys. So das Hafenklang war da mal. Genau, mittlerweile ist das eigentlich eher so eine ruhige Fußgängerzone mit einem Ikea. Und da gibt es aber gleich um die Ecke die Ria-Bar. Auf eine Art hat das so eine sehr hippe Ausstrahlung. Also sieht alles so ein bisschen 60-70s mäßig aus. Da in der Mitte ist so ein DJ-Pult auf so einem Retro-Tischchen. Und da wird dann so Musik aufgelegt und die Leute trinken und quasseln oder hören zu. Also wenn ich da war, wurde nicht so angeregt zugehört. Die haben da auch so eine ultra fette Anlage. Also sie sieht so ein bisschen aus wie so diese Function One-Speaker, die da im Berghain stehen. Also ist es, glaube ich, nicht, aber irgendwas richtig Hi-Fi-mäßiges. Leider nicht Raucherbar. muss ich sagen, schon Punktabzug. Genau, aber das ist so ein bisschen, glaube ich, so eine Musikliebhaberbar. Genau. Da spielte auch neulich der Assistent, das Projekt vom Tom von der Gruppe Fotos. Ich kam aber leider zu spät. Und dann war da nur noch Barbetrieb. Ja, ja, aber das ist sehr...
Na ja, gut zu wissen, dass in Hamburg auch ein bisschen Subkultur noch...
Da ist Subkultur. Da gibt es irgendwie auch, jetzt bin ich gerade mal hier auf der Seite, da gab es wohl auch mal irgendwie das ECM-Label-Special und so. Also auch durchaus was für Jazz-Fans, genau.
Und dann hören die alte ECM-Aufnahmen zusammen.
Wahrscheinlich, ja, ja. Also als ich da war, lief auch irgendwie Can und sowas.
Aber man konnte sich unterhalten.
Also ja, ja, bei ja, man kann sich unterhalten. Nein, das ist keine
Disco. Achso, das hatte mir der Kollege da von Markus irgendwie anders erzählt. Der meinte so, nee, das wäre dann schon so richtig mit Zuhören und so. Und
ja, das kann sein, wenn man früher kommt vielleicht. Ich glaube, zu später Stunde löst sich das dann so ein bisschen auf. Keine Ahnung. Ist auch so ein bisschen Distinktionsgehabe, muss ich sagen. Also irgendein Teil von mir sagt auch, so kultig ich das alles finde, so dieses, hat so eine leichten, was leicht Schlaumeierisches auch so. Hier hört mal meine tollen Platten und hört mal, was ich für einen tollen Musikgeschmack habe.
Na, interessant ist ja daran, dass wir sind alle so wahnsinnig überfordert mit der Frage, was wollen wir eigentlich hören? Wir könnten alles hören. Und dann gibt es jemanden, sogar eine Bar, die das für dich kuratiert, in irgendwie sogar mit irgendwie geilen Speakern oder so, weil das haben wir ja auch alle nicht mehr, sondern nur diese blöden USB-Boxen in der Küche rumstehen.
Ja, ja, stimmt.
Und so. Und das ist ja irgendwie schon etwas, wo ich anerkennen muss, ja, klar ist das irgendwann wieder so ein Ding.
Ja, ja, klar.
Dass Leute sich darüber freuen, wenn andere Leute ihnen sagen, pass auf, jetzt wird hier das und das gehört. Und man selber quasi diesen Stress hat mit, was soll ich denn jetzt eigentlich hören? So, ich
will ja,
jetzt
ja, joggen stimmt.
gehen, was kann ich denn jetzt hier für einen geilen Techno hören?
So. Ja, ja, das stimmt total. Es hat für mich so ein bisschen ein Geschmäckle, kann dir auch gar nicht genau sagen, warum, dieses Hi-Fi-Freak-Ding. Das ist irgendwie was mich doch sehr befremdet. Also ich war nie in Vinyl und ich war auch nie so Hi-Fi-mäßig mit hier Goldsteckern und... Die Box, also die einzigen teuren Boxen, die ich zu Hause habe, sind hier meine Abhöre, mit der ich mische. Aber ansonsten bin ich da nicht so drin. Also ich bin auch eher Team AirPods und Bluetooth-Box, muss ich sagen. Deswegen, naja gut, es ist nicht so ganz meine Welt, aber hey, ihr werdet da bestimmt auch nochmal irgendwann aufkreuzen in der Ria-Bar.
Ich werde natürlich auch hingehen, weil mir ist es immer wichtig, coole, angesagte Clubs in Hamburg zu supporten.
Natürlich.
Denn ich glaube an die Hamburger Subkultur. Ich werde da auf jeden Fall bei meinem nächsten Hamburg-Besuch mal vorbeischneiden.
Ja.
Bereitet euch vor, liebe Freunde der Ria-Bar.
Genau. Vielleicht kannst du da ja sogar mal auflegen. Ein Neoklassik-Spezial.
Ja. Nee, Free-Jazz-Spezial,
oder? Free-Jazz-Spezial, ja, guck mal, genau, stimmt. Ja, da können wir natürlich ein Back-to-Back-DJ-Set machen mit Free-Jazz und Lärmmusik. Mal gucken, wie viele Leute dann da sitzen bleiben und angeregt zuhören.
What are you practicing right now?
Gar nichts.
Ja, siehst du mal, das ist nämlich so eine Frage unter Jatzern.
Ja.
Vor allem so Jazz-Studenten, die stellen immer so eine Smalltalk-Frage, ist dann immer gern mal, what are you practicing right now? Und sie wollen eigentlich gar nicht das wissen, was du gerade practicest, sondern sie wollen einfach nur erzählen, dass sie selber gerade practicen und womit sie sich halt gerade selber befassen.
Ja.
Du hast es sehr ehrlich beantwortet, du hast wirklich einfach nichts geübt.
Ich habe jetzt seit, ja genau, letzte Woche war ich da beschäftigt mit kleinen Doodle-Musiken und seitdem habe ich überhaupt ein Instrument angefasst? Nee, ich glaube nicht.
Interessant.
Du?
Ja, ich nur Someday My Prince Will Come, die ganze Zeit Performance üben. Ich musste mich erinnern an, ich hatte mal so eine Stunde mit Barry Harris. Kennst du den?
Ein ganz alter
Pianist. Der hat mal mit Thelonious Monk in einer WG gewohnt.
Okay.
Und der hatte erzählt, dass Thelonious Monk eigentlich immer nur Performance gepracticed hat. Also Tag ein, Tag aus. Jetzt nicht, wen wundert's, irgendwelche Skalen durchgedudelt hat, sondern einfach nur geguckt hat, dass man die Stücke durchspielt und immer wieder guckt, was dann damit passiert. Und Peter Martin, unser Jazzpädagoge aus dem Internet, der hat neulich auch so einen Post abgesetzt, wo er meinte, pass auf, hier linke Hand einfach nur für den Rhythmus. Und es geht jetzt darum, einfach nur im Rhythmus halt die Stücke durchzuspielen und so. Scheiß mal auf die Left-Hand-Voice. Und so. Genau. Und dann habe ich das halt auch gemacht, jeden Tag so.
Ja, macht glaube ich auch Sinn.
Tranceartig konnte man dann sich so damit befassen.
Ja, ich glaube auch so in meinen Zeiten, wo ich mir so die Jazzmusik irgendwie erarbeitet habe, habe ich eigentlich auch die meiste Zeit einfach irgendwie Stücke gespielt und versucht da irgendwie durchzukommen.
Aber irgendwann hat man so ein Gefühl dafür, dass man denkt, oh, jetzt langsam wird es so ein bisschen freier. Dann machst du mal ein bisschen langsamer, damit du auch mal die 16. kriegst oder so.
Ja.
Ja, weil die sind schwer zu bekommen. Ich habe ja gesagt, dicke Finger. Dicke, lange Finger.
Stummelfummel. Zwei linke Hände und lauter Daumen.
Ja.
Na gut, aber das ist natürlich ein Ansporn an mich, wieder zu üben.
Dann können wir mal zusammen vielleicht hier on remote mal vielleicht Someday My Prince Will Come spielen.
Ja, sollen wir das jetzt versuchen?
Ja, lass mal probieren. Ich leg los.
Was ist das? B-Dur?
B.
G-Dur.
Gustav? Bertha.
Ja, meine ich.
Das ist mit der Latenz geht es ja überhaupt nicht. Also eins. Dann du, da, bitte, ba. Klappt überhaupt nicht, oder? Ich höre dich auch gar nicht.
Nee, ich bin doch immer noch dabei, mir die Akkorde rauszufummeln.
Achso, ja, da bin ich ja schon viel weiter. Ich glaube, da musst du noch mal in the Shed.
Naja, gut, okay. Bei Peter Martin und wie heißt der andere, klappt das besser.
Adam Mendes, aber die spielen ja auch nicht on remote. Ich glaube, das geht einfach noch nicht über Skype.
Nee.
Oder? Ey, Jazzstudenten da draußen, das wäre doch mal eine Aufgabe. Wisst ihr, wie man geil on remote zocken kann?
Ja, ich glaube, es gibt da irgendwas. Ich habe vergessen, wie das heißt. Schreibt uns bitte.
So, jetzt wollten wir über das Altern reden, ne?
Über das Altern?
Über das Altern im Jazz. Du hast mir so ein YouTube-Video geschickt zu Joni Mitchell.
Ja.
Performed Summertime.
Ja, mir ging es gar nicht so sehr ums Alter. Mir ging es eher so ein bisschen darum, wie macht man eigentlich eine geile Show?
Und du fandst diese Show jetzt einfach mega geil?
Ja, also es gibt einen Preis. Das ist der Gershwin Prize for Popular Song oder so ähnlich.
Gershwin Prize, oder?
Ja, genau. Aber es gab wohl mal einen anderen Gershwin Preis, jetzt gibt es einen neuen Gershwin Preis. Wer ist eigentlich George Gershwin?
Ein Komponist.
Genau. George und Ira Gershwin sind zwei Brüder, russische Juden, Einwandererkinder, so Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Und ich glaube, wie hießen die wirklich? Jakob und Israel Gershowitz. Die haben sich dann coole amerikanische Namen gegeben. George und Ira Gershwin. Und George ist der Komponist und Ira der Texter. Und die sind auch wahnsinnig, obwohl sie jetzt nicht direkt aus dem Jazz kommen, sind wahnsinnig wichtig für die Jazzmusik, ne?
Ja.
Die haben geschrieben Orchesterstücke. Rhapsody in Blue kennt man zum Beispiel. Das war, glaube ich, mal die Musik von der Krombacher Werbung auch oder sowas. Wenn ihr das hört, wisst ihr sofort. Oder Ein Amerikaner in Paris. Da gibt es auch einen ganz tollen Film mit Gene Kelly. Also wenn euch La La Land gefallen habt und ihr aber mal sehen wollt, wie man richtig stepptanzt und singt, weil der Film bezieht sich, glaube ich, sehr stark auf Filme aus der Ära. Guckt mal Ein Amerikaner in Paris mit Gene Kelly. Ist, kann man immer gut gucken. Ist ein Farbfilm aus den 40ern, glaube ich. George Gershwin und Ira Gershwin haben auch zig Musicals geschrieben, in denen auch so ganz viele Stücke vorkommt, die dann später Jazzstandards wurden. Und
genau. Porgy and Bess zum Beispiel.
Genau, oder? Porgy and Bess ist so ein bisschen Sonderfall, weil Porgy and Bess ist, glaube ich, sogar eine Oper. Also das ist
eine Oper?
Ja, das ist so die erste amerikanische Oper, die sich so mit dem Leben der Afroamerikaner beschäftigt und musikalisch auch auf Blues und so schwarze amerikanische Musiktraditionen bezieht. Ich weiß ja gar nicht, aus welchem Jahr die ist. Müsste wahrscheinlich 20er sein oder sowas. Warte mal. Porgy and Bess. Opera. Na, ein bisschen jünger, 1935. Und da sind auch so ein paar Hits drin und unter anderem auch der Song Summertime, den man auch jetzt über den Jazz-Kontext hinaus kennt. Genau. Auf jeden Fall gibt's diesen Preis für Most Popular Song, den hat auch schon bekommen Lionel Richie, Paul Simon, Paul McCartney auch, glaube ich. Genau.
Und kurz eine Frage nochmal zu Porgy und Bess. Da gibt's doch das großartige Stück I Love You, Porgy.
Genau.
Und da ist ja dieser unglaublich schlimme englische Fehler mit I Love You. Man sagt ja I Love You und dann hängt man nicht das S dran. Liegt das daran, dass sie eigentlich gar keine Amerikaner waren? Haben die, deswegen hat der Ira vielleicht da einfach einen Fehler eingebaut, weil er vielleicht nicht so gut Englisch konnte, weil er eigentlich aus Russland kam?
Ja, könnte sein. Es soll aber, glaube ich, eher so diesen afroamerikanischen Soziolekt irgendwie mimen. Ob das jetzt aus heutiger Sicht rassistisch ist, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, eher Slang.
Okay.
Genau, wie gesagt, den Preis haben einige bekommen. Und jetzt hat den letztes Jahr Joni Mitchell bekommen. Kennst du Joni Mitchell?
Ja, kenne ich. Habe ich mich jetzt natürlich nochmal mit befasst, was ja gar nicht so leicht ist, denn Joni Mitchell ist nicht auf Spotify.
Genau.
Neil Young, genau. Die beiden halten die Fahne hoch,
genau.
Einfach nicht auf Spotify zu. Das ist auch okay, jetzt muss man sagen, warum nicht?
Ja, das war, glaube ich, irgendwann in irgendeinem Lockdown. War Neil Young beleidigt, weil Podcast-Titan Joe Rogan irgendwelche Impfgegner eingeladen hatte. Und da hat Neil Young gesagt, nein, ich melde mich jetzt ab, das darf nicht sein. Und hat dann, glaube ich, auch eine Woche später ganz groß Werbung gemacht für Amazon Music. Genau, der ist ja Kanadier, genau wie Joni Mitchell, hat er wahrscheinlich bei Joni angerufen, sie vollgesabbelt und gesagt, Joni, du musst dich jetzt auch sofort bei Spotify abmelden. Und dann hat Joni wahrscheinlich gesagt, ja gut, okay, Neil, damit du Ruhe gibst, mache ich das. Joni Mitchell ist 1943 geboren in Kanada, ist eine Singer-Songwriterin, kann man so sagen. Ne? Wer die nicht kennt, die ist, glaube ich, von ihrem Einfluss und von ihrem Werk vergleichbar von der Strahlkraft mit jemand wie Bob Dylan. So hoch kann man ihr Wirken und ihr Werk, glaube ich, hängen. Ne?
Ja.
Genau, Joni Mitchell ist dann irgendwann in New York gelandet, hat auch in dieser Greenwich Village Folk-Szene so ihre ersten Gehversuche gemacht, wurde sofort super populär, ist dann nach L.A. in diesem ganzen Dunstkreis, wie heißt das, Laurel Canyon, wo auch so die anderen Hippie-Bands abhingen, hat da Platten gemacht und hat dann erstmal so Folk-Platten gemacht, auch so eher in so einem, so wie Joan Baez, wie man das auch immer ausspricht, die so mit glockenheller, hoher Stimme, und hat dann aber irgendwann dieses Album Blue gemacht, so was so wahrscheinlich so ihr populärstes Album ist, so eine richtige Seelenstriptease-Platte mit ganz tollen Songs, und ist dann irgendwie so rüber gewechselt in so ein eher jazzmäßigeres Lager, also hat dann angefangen Platten zu machen mit so ein bisschen, ja, ein bisschen anderen Sound. Die hatte eh immer so eine spezielle harmonische Sprache. Die hat, glaube ich, Polio, so Kinderlähmung, und hat deswegen immer ihre Gitarre so auf so offene Stimmung gestimmt, weil sie irgendwie nicht alles greifen konnte, und hat auch sehr spezielle Harmonien für so Folkmusik von Anfang an gehabt, die irgendwie so sehr kompatibel war mit dieser Jazzsprache, und hat dann angefangen, auch so mehrere Platten zu machen mit Jazzern, auch ein Projekt mit Charles Mingus zusammen, wo sie so mit dem sterbenskranken Charles Mingus am Totenbett quasi noch so Songs zusammen gemacht hat, und dann wieder ein bisschen poppiger und so. Aber hat wirklich irre viele Platten. Ich kenne auch nicht alle. Ich kenne sehr viele. Also Joni Mitchell habe ich wirklich immer sehr geliebt und sehr viel gehört.
Man kann ja schon sagen, dass so sie eigentlich so die erste war, die in diesem Popkulturkosmos sich von Jazzmusikern hat begleiten lassen, so auf diese Art und Weise. Das gab es jetzt sonst nicht,
oder? Das kann sehr gut sein. Und aber halt auch wirklich die Schwergewichte des Jazzes, ne? Ja. Also auch eine langjährige Zusammenarbeit mit der hier oft genannte Jaco Pastorius am Fretless Bass, aber auch, wie gesagt, Pat Metheny, Michael Brecker, Herbie Hancock. Also wenn man da mal so durch die Liner Notes der Platten geht, da findet man alle möglichen Leute. Auch Wayne Shorter, er trötet ab einem bestimmten Zeitpunkt auf fast jedem Joni Mitchell Album noch irgendwie da auf dem Sopran rum im Hintergrund. Das ist wirklich irre. Genau, und Joni Mitchell hatte sich offiziell, jetzt um den Bogen zu spannen zu dieser Preisverleihung, Joni Mitchell hatte sich eigentlich offiziell schon so mehr oder weniger abgemeldet aus dem Musikbetrieb. Glaube ich, in den 90ern hat sie schon gesagt, nee, ich möchte jetzt eigentlich wieder malen. Die kommt eigentlich von der bildenden Kunst und ich will auch nicht mehr auftreten. Dann hatte sie irgendwelche Krankheiten und hatte, glaube ich, noch einen Schlaganfall und so. Und die gute Frau ist jetzt 79. Man muss aber sagen, die ist jetzt auch nicht mehr allzu rüstig, ne?
Da gibt's, sie wirkt jetzt aber am Start.
Ja, aber jetzt im Gegensatz zu deinem, wie hieß nochmal dein Schlagzeuger aus Holland da, der da, also das kann man
sich... Hunt Benning,
das kann man sich jetzt bei Joni Mitchell nicht vorstellen, dass sie jetzt noch eine besonders energetische Performance macht. Deswegen war das jetzt tatsächlich ein Riesenereignis, dass Joni Mitchell irgendwie wieder auf die Bühne geht. Das Ganze fing eigentlich, glaube ich, auch letztes Jahr an, weil auch eine Singer-Songwriterin, da checke ich nicht so genau, was sie eigentlich für Musik macht, Brandi Carlile heißt die. Die hat Joni Mitchell mehr oder weniger ausgegraben und beim Newport Folk Festival auf so einen kleinen goldenen Thron gesetzt mit so ganz vielen Mitmusikern drumrum. Und da hat sie dann irgendwie so im Sitzen mit so einer getönten Sonnenbrille, und ihre Stimme ist mittlerweile wirklich mehrere Oktaven runtergerutscht. Also wenn man sich das Frühwerk anhört und die jetzige Joni Mitchell, da raunt und croonert sie dann irgendwie ihre alten Hits. Ist aber irgendwie schon bewegend, finde ich, wenn so alte Leute dann nochmal zurückkommen. So, jetzt nicht, dass wir uns verfransen. Wieso habe ich dir jetzt dieses Video geschickt? Weil ich das völlig irre fand. So eine fette Preisverleihung. Joni Mitchell auf der Bühne. Wirklich, ja, rüstige Rentnerin, sage ich mal, ne? Also getönte Sonnenbrille, so ein wallendes Kleid in Himmelblau und Gold. Ich glaube ja, das ist eine Referenz auf ihren Song Woodstock, wo sie singt We are Stardust, we are golden. Ich glaube, da hat sich ein schlauer Garderobier gedacht.
Weil sie hatte auch ein goldenes Mikrofon.
Genau, natürlich. Das meine ich, aber das ist ja alles so, zahlt alles ein auf, was ist eine geile Show. Also das ist halt dieses Bühnenbild mit auch den Gemälden von ihr im Hintergrund. Also ihr müsst googeln, Joni Mitchell, Summertime, Gershwin, dann findet ihr das. Steht dann da am Klavier, stützt sich ab und singt wirklich tadellos eine Summertime-Interpretation, oder?
Ja, ich habe das auch wirklich als absolut beeindruckend empfunden, wie sie singt und fand das auch toll, also auch alle Musiker und so, spielt wahnsinnig tolles Arrangement und so, wirklich ganz großartig. Ich habe sie gar nicht als so wackelig erlebt wie du. Ich dachte, sie ist eigentlich doch voll am Start. Und ich hatte nur das Gefühl, und da ist ja meine Kritik auch so ein bisschen, die ich da walten lassen würde, ist, dass ja. das ganze Umfeld darauf eigentlich gepolt war, sie als so wahnsinnig am Ende ihres Lebens darstellen zu müssen und so. Und ich ja. hatte das Gefühl, sie hatte eigentlich mehr Energy, als ihr zugewiesen wurde.
Ja. Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass man sie eigentlich schon abgeschrieben hatte. Wie gesagt, Schlaganfall, irgendeine Hautkrankheit, dieser Rückzug und so. Und es ist, das ist wirklich für die Leute wie so eine Marienerscheinung, wenn man da mal auch ins Publikum guckt, was ja auch gespickt ist von Prominenten, glaube ich. Also ich habe da, glaube ich, sogar Emma Watson
entdeckt. Ja, Emma Watson weint, ne? Ja. Oma Joni bringt Hermine Granger zum Weinen. Ja. Die Versöhnung der Generation.
Ja, wirklich, also, Wahnsinn. Also die Leute sind außer sich. Ja, weil das auch, also zu dem Zeitpunkt, wo ich Joni Mitchell für mich entdeckte, irgendwie so in meiner Jugend, war schon klar, sie wird nicht mehr live auftreten wahrscheinlich. Also deswegen ist das, glaube ich, ein Großereignis und die Leute sind außer sich. Aber ja, interessanterweise nicht nur die Leute vor der Bühne, sondern auch auf der Bühne. Ich finde nämlich auch, also das ist so gespickt von kleinen Details, ne? Also es gibt einerseits jetzt diese Band, die völlig irre ist.
Ja, tolle Gitarristin. Ich weiß nicht,
wie sie hieß, aber sie war Elise Henderson.
Ja, Wahnsinn. Ich Country-esker Sound, unglaubliches Solo.
Genau, Blues-Gitarristin spielt mit einem rosa Verstärker so ein richtig astreines Delta-Blues-Solo, ne? Ja. Dann Greg Filligans heißt der, glaube ich. Das ist der musikalische Leiter, der Pianist. Habe ich nicht weiter recherchiert, was er noch macht. Spielt aber auch so ein richtig geiles
astreines Solo am Fazioli. Siehst du auch nicht so
aus? Ja, am Fazioli-Flügel. Genau, das ist auch genau. Was ist eine geile Show? Natürlich steht da ein Fazioli. Also Fazioli, muss man sagen, ist so eine Flügelmarke. Da gibt es vielleicht 1000 Stück auf der Welt von, ne?
Gibt's sehr selten,
Ja, genau. Das ist so eine Boutique-Flügelfirma. Genau. Aber lustigerweise auch in dieser Band Blake Mills hat sich da irgendwie reingeschummelt. Das ist so ein Produzent und auch so Amerikaner-Folk-Gitarrist, den, glaube ich, auch Jazzer mögen könnten. Und ich weiß nicht, ob ich habe ihn nicht erkannt, aber Larry Klein spielt Bass. Das ist ein Typ, der auch lange Joni Mitchell Platten produziert hat. Und schönstes Detail in dieser Band, finde ich, hast du erkannt, wer da an den Bongos steht?
Nee, Senior Croon?
Nein, das ist Marcus Mumford von Mumford & Sons.
Ah, okay.
Ja, gut, also eigentlich Sänger und Frontmann. Der hat's, also er spielt eine Assreine Percussion und der hat es irgendwie geschafft, sich da reinzuzecken in die Joni Mitchell Band. Der spielt auch schon bei diesen Videos von diesem Newport Festival, spielt er auch schon Percussion, was ja absolut, was ich absolut genial finde, dass Marcus Mumford, ist aber auch Engländer, das geschafft hat, dann sich da in diese hochdekorierte Gala-Band reinzuzocken, oder?
Ja, der wollte halt unbedingt dabei sein und sie sagten, na gut, Markus, keine Ahnung, was sollen wir mit diesem Engländer anfangen? Na gut, stellen wir ihn dann die Bongos. So, scheinen ja ein paar Leute zu kennen, so, aber eigentlich gehört er da natürlich nicht so
richtig rein. Ja, Wahnsinn.
Ist und jetzt auch kein Wegbegleiter oder so, ne? Nein, also ich meine, am Ende kommen auf die Bühne, was weiß ich, wer kommt, der Herbie Hancock auf die Bühne?
Ja, genau, das passiert dann nämlich gleich noch. Als erst, während Joni Mitchell Summertime singt, steht dann besagte Brandi Carlile und, glaube ich, die beiden Sängerinnen der Gruppe Lucius, die ich auch nicht wirklich kenne, auch so eine amerikanische Indie-Band, zwei Sängerinnen, die stehen da zu dritt. Diese beiden Damen von der Band Lucius, die haben auch nicht verstanden, dass spätestens seit dem Film The Shining es super creepy ist, sich die gleichen Klamotten anzuziehen. Also da geht bei mir gleich dieser Horror-Zwillinge-Knopf an.
Und die eine Dame, die sozusagen die Haupt
Brandi Carlile
ist. Das ist diese,
die Pflegerin.
Sich so als Pflegerin für Joni Mitchell. Das ist unerträglich zu beobachten.
Ja, da sagst du was. Das finde ich, das sind so diese kleinen Details in dem Video. Und das ist übrigens dasselbe bei diesen Newport Folk Festival Videos. Brandi Carlile ist wohl die Joni Mitchell wieder ausgegraben hat.
Ah, okay.
So. Klar. Und man sagt ja, es ist ja eigentlich ganz gut, in so einer Gruppe so ein Energielevel drüber zu sein als die anderen. Das wird ja so als angenehm wahrgenommen. Dann ist man so ein guter Gastgeber und kommt engagiert drüber. Wenn man aber jetzt wie Brandi Carlile drei Energielevel drüber ist als alle anderen, wird es so ein bisschen hostile, finde ich. Weil sie die ganze Zeit die Joni angrinst, bisschen zu nah, dann nochmal so ein paar Adlibs reinsingt und sich wirklich ganz verliebt ist in Joni Mitchell.
Ja, man hat das Gefühl, ihre Aufgabe ist so ein bisschen die Übersetzung dieser alten Dame, ne? Sie sozusagen, ja, als wäre sie wirklich die Hauptpflegerin,
ja,
so an dem Abend verantwortlich und müsste immer so laut mit ihr sprechen. Frau Mitchell, ihre Tochter ist da.
Es gibt Essen.
Frau Mitchell, haben Sie ihre verstanden? Ja, genau. Haben Sie schon ihre Pillen genommen? Also, das fand ich wirklich schwer, ja, verträglich, diese, wie sie sich da geriert.
Ja, finde ich auch ganz, also finde ich irgendwie lieb, weil sie sich so doll freut. Das sind, glaube ich, echte Gefühle. Aber es ist so drei Nummern drüber, ne? Es ist wirklich die Pflegerin von Joni Mitchell, Brandi Carlile.
Und das fand ich einfach auch von daher nicht gerechtfertigt, weil ich dann das Gefühl hatte, hey, ist doch Joni mal in Ruhe, die ist doch voll am Start. Die macht hier die Show quasi alleine im Alleingang.
Ja, absolut.
Also muss doch jetzt nicht so tun, als würde sie hier gleich von der Bühne kippen.
Ja, 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 aber Quatsch. Das ist die Energie von Brandi Carlile, ne? Ja. Genau, und ja, ja. Und man fragt sich, ob Joni Mitchell so im Hinterkopf denkt, ja, lass mich doch mal, ich kann das noch alleine. Was ja alte Leute auch gern mal haben, so diesen Tick. Fand ich sehr interessant. Genau. Und dann ist aber Summertime vorbei und alle kommen nochmal auf die Bühne, um einen von Joni Mitchells Smash-Hits zu schmettern, The Circle Game. Und dann kommen auf die Bühne, das ist ja völlig irre, Graham Nash von Crosby, Stills und Nash, Annie Lennox von den Eurythmics, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, ne, mit einer ganz interessanten Irokesenfrisur, ja. James Taylor mit so einer Schiebermütze da im Hintergrund und lustigerweise unser Liebling Herbie Hancock.
Ja, Herbie ist dabei.
Herbie klatscht ist, in die Hände.
Klatscht.
Ja. Herbie wirkt nicht besonders textsicher.
Nee, aber er ist dabei.
Hat auch kein eigenes Mikrofon, nimmt dann aber an irgendeinem Punkt die zwei um sich rum so in Arm und bildet so eine Formation.
Hat eine Time. Also, er ist ja auch einfach, wahrscheinlich ist ja sicherlich in L.A. vergeben worden, dieser, ja, Preis. Und Herbie wohnt wahrscheinlich einfach in der Nachbarschaft.
Na klar.
Komm ich vorbei, klar.
Genau, Herbie hat auch einen Song performt im Rahmen dieser Preisverleihung. Es gibt leider nicht diese ganze Preisverleihung zu sehen im Internet, sondern nur immer so Ausschnitte. Genau, Herbie ist dabei. Und dann haben sie alle zusammen eine Time. Auch Marcus, ja, Mumford hinten. Und aber das Tolle fand ich finde, das ist irgendwie eine gute Show, gespickt mit kleinen humoristischen Details. Und dann doch so diese gottesdienstartige Andacht und Freude, Euphorie, die da herrscht im Saal. Das hat mir richtig gut gefallen. Deswegen wollte ich dir das eigentlich zeigen.
Mhm. Genau. Ja, ich teile diese Einschätzung in Teilen. Ja. Also natürlich war auch beeindruckt von der Performance und die Musiker, wie sie diese Show bewältigt haben. Eine ganz große Klasse, großes Entertainment, wie es auch wirklich nur in Amerika möglich ist. Aber es gab so Details, die mich wirklich unglaublich genervt haben. Kitschige Bildergalerie im Hintergrund.
Das, ne, sind also ihre Bilder, das sind Jonis eigenen Bilder.
Ich weiß, aber es weist die ganze Zeit auf diese Vergänglichkeit hin. So, ne? Diese ganze Show ist auch, eigentlich zielt sie darauf ab, Joni ins Grab zu begleiten. Und das, finde ich, spricht ihr die Wirkmächtigkeit in diesem Moment ab. Es ist eher so, oh, früher warst du mal so wahnsinnig wichtig, wir geben dir jetzt nochmal irgendwie hier Aufmerksamkeit, bevor du weg bist. So, aber ich finde, das ist doch etwas, was eigentlich in der Jazzmusik so toll ist, dass die Jugend gar nicht so eine große Währung ist wie in anderen popkulturellen Strömungen. Und wir haben ja oft schon besprochen, wie toll wir es finden. Jetzt hatte ich Han Benning als Beispiel, ja, aber auch Paul Motion, wie lange der noch geile Musik gemacht hat. Billy Hart hatten wir gesehen. Wayne Shorter bis zum Schluss am Start, McCoy immer am Start, Ahmad Jamal, Tony Allen, irgendwie mit irgendwie fast 80 und so. Ja. Und da geht es doch auch nicht darum, irgendwie nur die ganze Zeit die dabei zu begleiten, wie sie jetzt irgendwie ihre letzte Runde im Altersheim irgendwie machen, sondern es wird halt einfach geile Musik gemacht so. Und man spricht diesen Leuten doch nicht irgendwie ihre Wirkmächtigkeit ab so. Und ich habe das Gefühl, dass solche Veranstaltungen das halt irgendwie dann tun. Und das hat mich gestört so. Außerdem nervt es mich natürlich, warum wir uns die ganze Zeit mit alten Leuten beschäftigen müssen. So. Das machen wir sowieso gesellschaftlich viel zu viel. Du kannst mal um die Jungen kümmern. So. Wir müssen die Boomer irgendwie so abfeiern die ganze Zeit. So. Es gibt andere Probleme, die wir zu bewältigen haben. Wir können den Kindern mal das Lesen und Schreiben beibringen in Deutschland. So, das ist so eine.
Und die alterierte Skala.
Ja, genau. Und einmal die alterierte Skala. So, aber das ist halt auch so ein, ne, hier feiern sich alte Menschen irgendwie selbst. Und wie heißt die, Cyndi Carlile oder was?
Brandi Carlile.
Brandi Carlile übernimmt so ein bisschen die Rolle, ja, des Kommunikators zwischen den Generationen, so.
Ja.
Das finde ich aufgesetzt und nervt mich irgendwie auch. So, und außerdem, ich finde nicht, dass das Lebenswerk von Joni Mitchell auf diese Art und Weise wirklich gewürdigt wird, sondern es ist eher so ein bisschen das Gegenteil. So, es ist eher so, ah, du hattest deine Zeit, jetzt ist Schluss.
Ja, ich muss sagen, wie gesagt, ich sehe das immer im Kontext, das ist halt Joni Mitchell. Und wie gesagt, wir waren uns alle nicht sicher, ob die überhaupt jemals wieder auf eine Bühne kommt. Oder es war eher wahrscheinlich, dass sie nicht mehr auftreten wird. Deswegen bin ich da total gnädig. Ich weiß aber total, was du meinst. Weil, wie gesagt, gegen diese Preisverleihung habe ich nichts. Ich finde auch so Preise für Lebenswerke immer ganz anrührend, wenn dann beim Oscar noch irgendwie so einen Oscar fürs Lebenswerk vergeben wird oder sowas. Und wie gesagt, ich finde diese Show fand ich auch irgendwie geil. Wenn ich das jetzt vergleiche mit einem 1 Live Echo oder sowas, da ist das einfach nochmal ein anderes Niveau.
Naja, das ist ja klar. Das können wir natürlich einfach viel besser. Ist ja klar.
Nein, genau. Also. Aber du hast natürlich recht, weil die anderen Rezeptionsrahmen für alte Leute sind natürlich das Stones-Konzert. So, ja. Oder überhaupt dieses Phänomen, wenn man mir das vor 20 Jahren gesagt hätte, dass die allergrößten Stadionkonzerte im Jahr 2023 bespielt werden von Leuten über 60, hätte ich das auch nicht gedacht. Oder aber das, was du sagst mit den Jazzern, das finde ich ganz interessant, dass es ja im Jazz anscheinend wirklich möglich ist, würdevoll zu altern, ne?
So ist es. Und das finde ich, das sollte man auch hochhalten, dass das halt da wirklich geht, so, ne?
Genau.
Und ich finde, da wird diese Veranstaltung dieser Tatsache nicht so wirklich gerecht. So.
Nein,
dass das stimmt. Auch einfach würdevoll geht, so. Ja, also wie gesagt, es wirkt ja wirklich so, als wäre das eine Trauerfeier.
Ja, ja, es hat was Museales natürlich. Also immer diese Preise fürs Lebenswerk haben, also das It's in the Name, ne? Also Lebenswerk, das hat was Museales, das hat was Abschließendes. Und natürlich, wenn du dann erzählst, Han Benning mit 81 Jahren macht einfach seine ganz normale Show, egal ob er jetzt 80, 60, 40 oder 20 ist und fährt in den Club nach Berlin, das hat eine andere Zeitigkeit, ne? Also er hat einfach eine Time jetzt in seinem Alter und das ist tatsächlich, vielleicht ist das eine Schlussfolgerung daraus, das ist im Jazz irgendwie gut möglich. Und auch nochmal finde ich auf eine Art geiler, als wenn die Rolling Stones da ihr 100.000. Stadionkonzert spielen, wo sie dann nochmal Jumping Jack Flash spielen, ne?
Genau.
Und man denkt, toll, wie der noch tanzen kann, der Mick Jagger.
Ja, und kein Wunder sind das die meistbespielten Open-Air-Konzerte, weil ich meine, wir haben sehr viel alte Leute in Industriestaaten. Da gibt's natürlich noch ein großes Publikum, die halt einfach gewöhnt ist, nichts anderes zu kennen als die Rolling Stones.
Ja.
Die hatten ja kein Spotify früher, die hatten ja nur 3-4 Platten. Und die gewöhnen sich das dann natürlich jetzt, also es wird wahrscheinlich noch so 10 Jahre so weitergehen, vielleicht noch 15. Dass wir halt immer wieder Phil Collins und, Phil Collins hat aufgehört, obwohl,
kam dann auch
wieder zurück. Aber dass die halt immer wieder ankommen und irgendwelche riesengroßen Live-Konzerte spielen und so und wir halt immer wieder sagen müssen, wie großartig dieses Lebenswerk dieser alten Säcke ist. So, und ist es ja auch irgendwie, aber ich finde, es geht so ein bisschen,
ist
mir so ein bisschen too much. Es ist halt immer dieses, so müssen wir jetzt wirklich wieder alles so toll finden, was da früher irgendwie war oder so. Können wir uns nicht auch mal ein bisschen in die Lebensrealität, in unsere Welt irgendwie damit befassen und so, müssen dann immer darauf gucken und so, das nervt mich irgendwie.
Ja, aber das finde ich eine ganz interessante Beobachtung. Also, als ich zum ersten Mal über sowas wie Bob Dylan und die Rolling Stones stolperte, das war wahrscheinlich so Bob Dylan, Out of Time und Rolling Stones, was waren das? Bridges to Babylon oder sowas waren so die Alben, die da zu der Zeit rauskamen, wo ich das irgendwie schon mitgeschnitten habe. Und da waren die uralt für mich, diese Leute. Und die waren da wahrscheinlich in ihren 40ern oder knapp 50. Mhm. Und irgendwie, als ich jung war, war für mich auch klar, Popmusik ist was von jungen Leuten für junge Leute.
Ja.
Und dass wir jetzt, 2023, in einer Welt leben, wo Popmusik teilweise einfach Musik von uralten Leute für alte Leute ist, das finde ich irgendwie schon spektakulär, dass dieser Wandel stattgefunden hat, oder?
Ja, das ist schon irgendwie interessant. Wir erinnern uns ja auch noch an die Zeit, wo wir auch dachten, wir sind eigentlich jetzt schon zu alt, um irgendwie in dieser Indie-Welt mitmischen zu können oder so. Dass man irgendwie das Gefühl hatte so, ach scheiße, vielleicht haben wir die Zeit, die wir am Konservatorium verschwendet haben, hätten wir vielleicht lieber dafür nutzen sollen, irgendwie coole Bands zu gründen.
Absolut,
und so,
absolut.
Weil Popkultur ja auch irgendwie immer so nah an der Jugend dran ist und wir selber irgendwie in Pop und Indie war das sehr lange Zeit, auch zu unserer Zeit ja noch irgendwie eine große Währung.
Ja, total.
So, aber du hast recht, es ändert sich so ein bisschen. Man hat eigentlich das Gefühl so, vor allem diese großen Pop-Acts, das ist nichts mehr für junge Leute, sondern das ist ja das für alte Leute.
Ja, ja, irre.
Wahnsinn. Bryan Adams ist auch wieder da und so, ne, alles klar. Ja. Eros Ramazzotti, Luca war gerade bei Eros Ramazzotti. Ja,
natürlich.
Und so, fand es natürlich großartig und so. Ja, ja. Das kann man ja auch alles großartig finden und es einen an irgendwie auf so nostalgisch, ironische Art kann das an irgendwas erinnern und es gibt ja auch wirklich tolle Songs von Bryan Adams, so, also. Have you ever really, 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 really loved a woman? Ist natürlich auch eine tolle Textzeile,
das gilt
immer. Aber ja, es ist halt wirklich eigentlich so ein, du nennst es Museal, ich nenne es irgendwie eine Veranstaltung im Altersheim. So. Ist das wirklich etwas, was den Jazz oder die Popkultur zurück ins Leben bringt, so selbst wenn Emma Watson dann irgendwie da integriert wird und gezeigt wird, wie sie weint vor Rührung, weil Oma Joni irgendwie
spielt. Es ist Joni Mitchell, wie gesagt, dafür Joni Mitchell gelten andere Regeln, finde ich. Aber wie gesagt, wenn man so in das Line-Up guckt in der Mercedes-Benz Arena oder wie diese ganzen Sachen heißen, klar findest du da irgendwie auch Harry Styles oder sowas. Aber in allererster Linie spielen da uralte Bands. Bruce Springsteen, The Cure, die Stones, you name it. Also das ist wirklich irre. Also die jüngste Riesenband, also die so wirklich über viele, viele Alben auf so einem Stadionniveau ist, ist irgendwie Coldplay. Und selbst die sind 25 Jahre schon dabei.
Genau, 2002 kam das erste Album.
Keine Ahnung, aber wo sind die neuen Riesenbands? Vielleicht wird es das gar nicht mehr geben.
Ach, aber also ich meine, in Amerika hört man jetzt so von Taylor Swift oder so.
Ah ja, klar, Taylor Swift,
natürlich. Ich weiß gar nicht, ob die auch in Europa tourt, aber wahrscheinlich dann auch groß.
Ja.
Oder wenn jetzt irgendwie Rihanna oder Beyoncé
spielen, klar.
Dann sind die natürlich auch groß. Aber
auch alt, auch alter Kram, auch über 10 Jahre alt, 15 Jahre alt.
Harry Styles ist ein ganz gutes Beispiel.
Ja, genau. Taylor Swift Debütalbum hier, gucke ich gerade nach 2006. Also auch die sind
ewig unterwegs. Ja gut, die hat auch mit 12 irgendwie angefangen zu singen.
Ja, klar.
Die sind immer noch recht jung.
Ja, klar. Ah ja, interessant, ne?
Ja. Ich hatte das Gefühl, Emma Watson wird dafür bezahlt, dass sie da heult. Damit sie halt allen Harry Potter-Fans auch beibringt, dass Joni Mitchell irgendwie cool ist. Wird Emma Watson eingeladen, so als Bindeglied der Generation.
Sie ist ja auch Schauspielerin. Da weiß man ja immer nicht.
Ja. So. Du hast mir das Album Mingus empfohlen von Joni Mitchell.
Ja.
Das habe ich mir versucht anzuhören. Das ist wirklich scheußlich. Hört euch das nicht an. Das kann man nicht hören.
Das stimmt überhaupt nicht. Das ist
es gibt viel bessere Alben. Auch wenn ihr unbedingt Jaco Pastorius dabei haben müsst, dann nehmt doch Hygera. Das ist ein tolles Album.
Ja, Hygera ist eine fantastische Platte, ja.
Ja, und natürlich Blue. Da ist der Jaco noch nicht dabei, ne?
Nein. Ich würde auch empfehlen, aus dieser frühen Phase sollte man vielleicht hören Ladies of the Canyon. Das ist so ein richtiges Folk-Album. Dann natürlich Blue, das Überalbum. Also auch eher folky, aber mit ganz tollen Songs. Dann Hygera würde ich empfehlen. So, das ist so diese Transformation. Ich würde auch die Platte Mingus empfehlen. Das ist wirklich jazzmäßig, aber es
ist. Nee, die ist scheußlich, wirklich. Hört euch das nicht an, bitte. Das fängt an mit Happy Birthday. Ich meine, was ist das für ein Quatsch?
Ich frage mich manchmal, ob all
diese Drogen, die diese Leute früher genommen hat das wirklich der Musikgeschichte so gut getan, wenn man sich das so anhört? Ja, komm, wir fangen erstmal mit Happy Birthday an.
Nein, das ist ein Skit. Das ist die Geburtstagsparty von Charles Mingus, die du da hörst.
Ja, und schon wieder sind wir beim Thema. Da wurden irgendwie alte Leute schon.
Ja, na gut, der war da in seinen, glaube ich, in seinen späten 50ern. Aber ja, klar, ich weiß, was aber du meinst.
Kurz vorm Ableben, ne?
Genau, ja, kurz vorm Ableben. Und dann würde ich sagen, Chord and Spark ist noch eine tolle Platte, die dann aus den 80ern ist, die so ein bisschen poppiger ist oder späte 70er. Und dann geht's im hohen Alter, dann gibt's noch 1 Million Compilations und dann hat sie nochmal mit dem Orchester ihre alten Hits gesungen und so, da schon mit ihrer Zigaretten 3 Oktaven tiefer Stimme und so. Aber genau, aber die paar Alben, die eben genannten, die kann man sich gut reinziehen.
Genau.
Hygera, da können wir uns aber zumindest drauf einigen. Das ist wirklich eine fantastische Platte.
Und wenn ihr euch ein bisschen hippes Zeug reinziehen wollt, dann hört ihr einfach mal Jared Clayton. Das ist ein bisschen moderner. Ihr habt da auch eine gute Platte rausgesucht. Ich wollte das eigentlich hier gerade droppen. Wo ist denn das? Warte mal kurz. Schneide ich rein.
Ja.
Ach, interessant. Tributary Tales. Auch schon wieder. Es wird auf irgendwas Vergangenes hingewiesen. Aber es ist ein gutes Album. Der spielt aber auch auf Ben Wendels What We Bring. Und das ist ein Album, das wollte ich nochmal empfehlen. Das hatte ich so ein bisschen ausgelassen, als ich neulich Ben Wendel über den grünen Klee lobte. Ja. Das sollte man auf jeden Fall hören von 2016. Das ist ein so toll aufgenommenes, wirklich großartiges Album, was zum einen halt technisch versiert ist, auf der anderen Seite auch einen tollen Pop-Appeal hat. Hört euch das bitte an. Jared Clayton ist der Pianist. Den gilt es auch, sich reinzuziehen, weil es bringt nichts. Wir müssen nicht die ganze Zeit irgendwie Brian Adams und Joni Mitchell. Wir können uns auch mal angesagtes Zeug reinziehen. Es ist in Ordnung. Schämt euch dafür nicht, liebe Impros.
Nein. Das stimmt. Was in Arbeit ist, ist die Lammerklammerer-Jazz-Playliste. Ich brauche aber da noch mehr Likes von euch. Muss ich sagen, ich bin wirklich...
Aber du bist da hart dabei, ne? Ich hab gehört. Du bist,
ja, man soll ja nicht...
Du gehst die Sache
man
an.
Man soll ja nicht so fordernd sein. Aber wenn ich jetzt auf Spotify unsere Likes angucke und ich habe ja Zugriff auf Hörerstatistiken, ne? Und wenn wir uns mal ehrlich sind, liebe Impros... Ich sehe ja, dass nur ein klitzekleiner Bruchteil von euch diese Seite geliked hat. Das kann nicht sein. So gibt's niemals eine Playlist. Also bitte liken, Rezension, weiterempfehlen. Sonst geht das nicht weiter.
Der Aufwand ist ja nicht so schwer, ne? Einfach mal bei Spotify auf so ein Ding raufzudrücken. Das ist ja alles.
Und
auf so ein Sternchen oder was.
Genau. Und im Apple Store bitte auch 5-Sterne-Bewertung und Reviews brauchen wir.
Ja. Irgendjemand hat uns keine 5-Sterne-Bewertung gegeben, sondern nur 4, glaube ich.
Absolute Frechheit.
Ja, es ist echt eine
Schmor in der Hölle.
Ja, was fällt den Leuten ein? Vor allem warum?
Ja.
Ne? Weil, also ich meine, wir liefern liefern ab, ja. Woche um Woche, ja. Machen geilste Jazz-Entertainment, was es gibt in Deutschland. Und dann sagt er so, oder sie, naja, war ganz gut. Aber gibt von mir nur 4 ja. Sterne, weil haben nicht über meinen Lieblingsmusiker genau. Pat Metheny geredet.
Gemischtes Hack so. Finde ja, ich dann doch ein bisschen besser.
Ja. Genau, recherchieren auch immer sehr gut und so.
Wirklich absolute ja. Frechheit. Also her mit den Bewertungen. Wirklich. Bisher hat ein Bruchteil von euch da nur geklickt. So geht das nicht weiter.
Aber immer haben wollen, das ist ja diese Nehmer-Mentalität. Ja. Dann bitte jetzt mal hier die Links alle genau. Zu dem, was ihr da rumbrabbelt und jetzt nochmal eine Playlist. Ja. Genau, nehmen.
Vom Stammenden.
Aber nicht, ja, nicht geben können.
Ja. Na gut, hast du denn noch irgendwas, um diesen Podcast auf einer heiteren Note enden zu lassen?
Oh, das war doch ganz lustig. Wir haben das Publikum ein bisschen beschimpft. Das ist immer gut. Das lieben die.
Das stimmt. Ich habe mir was überlegt, weil ich ja die Playlist machen wollte. Habe ich jetzt nochmal auf dreifacher Geschwindigkeit so alte Folgen durchlaufen lassen und immer da, wo wir einen Song nennen, den herausgesucht. Playlist ist immer noch nicht fertig. Was mir aufgefallen ist, wie wir reden. Man könnte ein lustiges Trinkspiel machen beim Hören dieses Podcasts. Denn immer wenn ich die Worte irgendwie und interessant sage, könnte man einen kleinen Schnaps trinken. Und dann ist man aber sowas von hagelblau am Ende der Folge. Ist mir aufgefallen. Und
hab ich auch so Standardwörter?
Ja, habe ich aber.
Und hast dich wieder nur um dich selber gekümmert?
Ja, habe ich irgendwie vergessen. Ich hatte auch irgendwas für dich, was du sagst.
Mein Wortschatz ist einfach so vielseitig.
Ja, das stimmt. Also bei dir kriegt man, glaube ich, einen guten Vollrausch, wenn man immer, wenn du irgendeinen obskuren holländischen Jazzmusiker name drops, den keiner kennt außer dir, dann könnte man sie, glaube ich, auch da schön
so ein Quatsch.
Schön ins Jazz-Delirium saufen. Naja gut.
Ein Blödsinn.
Das als Spielanregung für euch, da würde ich fast sagen, verabschieden wir uns heute mit folkig swingenden Grüßen.
Ja, Treffpunkt
Schlusston. Und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Ciao,
tschüss. Ciao.